Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In Corona-Zeiten könnte man sich einerseits ja durchaus von Tag zu Tag durch Meldungen und Nachrichten oder neue Zahlen hangeln. Jetzt haben wir an diesem Samstag aber auch die Möglichkeit, ein bisschen zu versuchen, einen Bogen über die Woche zu spannen. Die hat begonnen mit einer Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn, der gesagt hat, es wäre ein massiver Grundrechtseingriff, wenn Handy-Standortdaten zur Bekämpfung des Virus genutzt würden. Und deshalb habe man eben Entsprechendes auch aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen. Aber jetzt steht trotzdem am heutigen Samstag auf vielen Zeitungen so ein Wort wie Handyortung. Da ist die Rede von Orten, von Überwachen nach dem, wie es dann heißt, Beispiel Südkorea, weil eben ein Arbeitspapier aus dem Innenministerium kursiert und diese Gedankenspiele macht. Jetzt wollen wir irgendwie alle raus aus dieser Situation gerade mit den Beschränkungen. Wir müssen wirtschaftlich auch raus. Und trotzdem haben manche eben Bauchschmerzen vor diesem sogenannten südkoreanischen Weg, dieses Tracking. Wie sehen wir das? Geben wir da gerade zu viel von unseren Freiheiten leichtfertig preis?
Ja, also ich bin ja jetzt keine Expertin für Pandemiesituationen als Soziologin, aber ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Krieg und politischer Gewalt, bewaffneten Konflikten. Und aus diesen Zusammenhängen ist dieser Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit ein ganz vertrautes Thema. Also dass es sozusagen bestimmte Formen von Sicherheit oder gerade von Sicherheit gibt, die sind nur durch Einschränkungen der Freiheit zu gewinnen. In bestimmten Situationen von Unsicherheit. Und für offene Gesellschaften ist das immer ein Problem. Und für mich ist diese Diskussion um die Handyortung vor allen Dingen ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass das eben, das, womit wir zu tun haben, ist kein technisches oder kein medizinisches Problem, das man technisch lösen kann, sondern gerade wird Gesellschaft verhandelt. Aus virologischer Sicht mag manchmal relativ klar sein, was jetzt sinnvoll und gut ist. Aber das bedeutet nicht, dass man dazu politisch und gesellschaftlich sofort Ja sagen sollte, weil das manchmal eben heißt, dass Einschnitte nötig sind, die so fundamental verändern werden, wie sich moderne Gesellschaften, wie sich Deutschland als offene Gesellschaft verstanden hat. Und da ist Vorsicht geboten.
Da ist Vorsicht geboten. Jetzt geht Österreich zum Beispiel, ein Beispiel mit seiner App, diesen Weg. Das sollen sozusagen digitale Handshakes von Smartphones sein, also Begegnungen, die erfasst werden. Nutzerinnen und Nutzer können dann informiert werden. Sie waren in Kontakt mit Erkrankten, könnten sich dann selber isolieren. Wir können mal kurz hören, was Geri Feutig gesagt hat vom österreichischen Roten Kreuz zu dieser App.
Ja. Die Stopp-Corona-App ist Ihr persönliches Kontakttagebuch während der Corona-Krise. Sie hilft Ihnen anonym, Ihre persönlichen engen Kontakte aufzuzeichnen, um für den Fall, dass Sie erkranken oder den Verdacht haben, am Coronavirus erkrankt zu sein, sehr schnell jene Kontakte, die in den letzten Stunden, bevor Sie erkranken, zu informieren und dass sich die engen Kontakte, die Sie hatten, dass jene Menschen sich jetzt isolieren.
Das klingt ja erstmal vielleicht sozusagen auf der Kampf gegen das Virus-Ebene sinnvoll. Jetzt klingt das ja auch nach etwas Freiwilligem. Ja? Man installiert sich eine App und macht freiwillig damit. Glauben Sie, damit wird trotzdem so eine Art von Druck erzeugt, so eine Art von Norm erzeugt? Also so nach dem Motto, warum machst du nicht mit beim Kampf gegen Corona?
Ja, also dieser Druck wird auf jeden Fall erzeugt. Das kann man ja im Augenblick auch schon beobachten. Also ich kenne Berichte, wo Leute mir erzählen aus Nachbarschaften, dass es jetzt eben Nachbarn gibt, die aus auch genuiner Besorgnis jetzt eben aufmerksamer gucken, wie oft geht denn der Herr von nebenan raus oder wie oft hat denn die Dame Besuch und sind das eigentlich nur zwei? Aus München hört man auch schon, dass die Polizei vor allen Dingen sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung bekommt, denen sie nachgeht. Sind tatsächlich Einschnitte oder wären Einschnitte, wenn man sie vornimmt. Und vor allen Dingen wird es aber auch verändern, wie wir Kontakt haben. Also ich habe selbst während meiner Forschung in Kabul eine Lockdown-Situation erlebt. Also das ist jetzt nicht mein erster Lockdown, sondern während meines Aufenthalts dort gab es einen größeren Anschlag. Und dann war man in einem strengeren Sicherheitsregime, zu dem beispielsweise auch gehörte, dass man immer den Security Officer informieren musste, wenn man irgendwo hinging und mit wem man sich traf. Und das möchte man also in dem Moment merkt man, dass man nicht möchte, das Dritte jedes Mal wissen, bei wem ich jetzt gerade zum Abendessen zu Besuch bin.
Und das blieb dann auch?
Es gibt bestimmte Ähnlichkeiten zwischen der Situation der Pandemie und der Situation des Krieges, aber eben auch deutliche Unterschiede. Im Krieg hat man Gewaltereignisse, die finden in einem Moment statt und dann gibt es eben oft Anpassungen, dann wird das Regime so ein bisschen angezogen, dann gibt es dann eben beispielsweise Mobilitätsbeschränkungen, die auch institutionell durchgesetzt werden, aber dann ist es auch wieder für einen Moment vorbei. Mhm. Und vor allen Dingen verlangt der Krieg den Menschen nicht ab, die sozialen Kontakte so stark einzustellen. Also, dass man nicht rausgehen sollte im Lockdown in Kabul, hatte was damit zu tun, dass man nicht in einen weiteren Anschlag geraten soll. Wenn man jetzt nicht rausgehen, also und der Anschlag hätte im Zweifel ja nur einen selbst betroffen. Mhm. Wenn man jetzt nicht rausgehen soll in der Pandemie, hat es ja was damit zu tun, dass man für andere durchaus auch gefährlich sein soll. Und das ist eine viel brisantere Situation, auch politisch gesehen.
Ich versuche es mal sozusagen mit einer Gegenüberlegung, wenn wir das aber offensichtlich gerade ziemlich freiwillig mitmachen. Mhm. Also viele von uns sozusagen freiwillig diese Einschränkung gehen. Ja. Der Soziologe Amin Asseh zum Beispiel auch gesagt, also kritisch gesagt, ja, dass viele jetzt sozusagen Verbote mehr hinnehmen, als sie sonst sozusagen darüber ätzen. Ja, jetzt ist das Verbot plötzlich in Ordnung. Ja. Aber wenn wir das alle so tun, könnte das vielleicht auch ein Zeichen dafür sein, dass wir eben erkannt haben, die wichtigste Aufgabe ist jetzt erstmal da rauszukommen?
Ja, ich wäre relativ optimistisch, was genau diese Vernunft betrifft, und ich bin skeptisch, wie viel sozusagen beispielsweise digitale und überwachende Unterstützung dieser Vernunft tatsächlich bedarf. Also man kennt andere Pandemieszenarien oder Epidemieszenarien, allen voran beispielsweise die HIV-Epidemie, die ja dann auch eine Pandemie wurde der 80er Jahre, wo man gesehen hat, dass durch Verhaltensänderungen, die in relativ kurzer Zeit einsetzten, signifikante Unterschiede entstanden sind und man wirklich das Ausbreitungsgeschehen einer Krankheit doch eindämmen konnte, ohne dass jemand Handys überwacht hat, sondern tatsächlich, weil Menschen vernunftfähig und einsichtig gewesen sind. Und da wäre ich einfach optimistischer, dass darüber viel zu machen ist, und skeptischer, dass man dann unbedingt auch noch Handydaten tracken muss, um zu gucken, dass auch jeder in Reihe und Glied bleibt.